Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. 63 Tage hat er gedauert, der Warschauer Aufstand, heute vor 80 Jahren hat er begonnen. Damals mit dabei war der heute 93-jährige Janusz Maksymowicz.
Während des Warschauer Aufstands zogen Soldaten des polnischen Untergrundstaates ebenso wie Zivilisten in einen bis dato nie dagewesenen Kampf. Wir verteidigten universelle europäische Werte sowie die Rechte und Würde der Menschen.
Der Warschauer Aufstand und die noch immer sehr unterschiedliche Erinnerungskultur in Polen und Deutschland, unser erstes Thema. In Tirol spielen Tobias Moretti und Corinna Harfuch Heinrich von Kleists zerbrochenen Krug. Wir sind dabei und fragen später, was die Scorpions beim Wacken-Festival zu suchen haben. Das steht doch eigentlich für härtere Kost. Und wir nehmen den 180. Geburtstag des Zoologischen Gartens in Berlin zum Anlass, um über gelungene Zoo-Architektur zu sprechen. Am 1. August 1944, heute vor 80 Jahren, begann der Warschauer Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Polnische Untergrundkämpfer wollten das Land vom Naziterror befreien und kämpften 63 Tage. Die Deutschen reagierten äußerst brutal. Rund 180.000 polnische Zivilisten kamen bei dem Aufstand ums Leben. 18.000 Aufständische starben, auch 12.000 Deutsche kamen um und 150.000 Polinnen und Polen wurden in Konzentrationslager und zur Zwangsarbeit nach Deutschland gebracht. Die Hauptstadt Warschau wurde zu 80% in Schutt und Asche gelegt. Erst als zweiter Bundespräsident wurde Frank-Walter Steinmeier diesmal zu den Gedenkfeiern nach Warschau eingeladen. Und er bat dort gestern um Vergebung.
Jedes Wort scheint zu schwach für dieses Grauen. Darum möchte ich nur einen Satz sagen, kommt ganz und gar von Herzen. Ich bitte gerade heute und gerade hier um Vergebung.
In Polen gehört der Warschauer Aufstand zum kollektiven Gedächtnis. In Deutschland wird er noch immer mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto ein Jahr zuvor verwechselt. Auch am 80. Jahrestag gibt es hierzulande keinen Staatsakt. Aber heute Nachmittag eine Gedenkveranstaltung vor dem Roten Rathaus, organisiert vom Deutsch-Polnischen Haus mit der Senatskanzlei und dem Land Berlin, der heutigen Partnerstadt von Warschau. Es wurde eine akustische Brücke gebaut. Während am 1. August in Polen immer um 17 Uhr die Glocken läuten, ertönte zeitgleich in Berlin ein Trompetenton. Erinnert an eine Sirene, hat aber auch was von einem Klageton, der Ton des Trompeters Lars Ranch, eine akustische Brücke von Berlin nach Warschau. 80 Jahre danach, das ist ein Thema, mit dem sich die polnische Historikerin Agnieszka Wojaszolska intensiv befasst hat. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin in der Stabsstelle Deutsch-Polnisches Haus. Und sie hat die heutige Veranstaltung in Berlin mitverantwortet. Anschließend ist sie zu uns ins Studio geradelt. Danke dafür und guten Abend, Frau Wojaszolska.
Guten Abend.
Vor dem Roten Rathaus in Berlin wurde also heute die polnische Flagge gehisst. Was bedeutet Ihnen diese Gedenkveranstaltung und auch diese akustische Brücke in diesem Moment um 17 Uhr?
Für mich hat das eine hohe Bedeutung. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass in Berlin es einen offiziellen Akt am 1. August gegeben hat. Die polnische Flagge wurde vor dem Roten Rathaus gehisst und das war das erste Mal seit 80 Jahren. Berlin und Warschau sind heute Partnerstädte. Von Berlin aus gingen die Nazi-Verbrechen aus. Und dass wir heute gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern gedenken konnten, hat mich sehr berührt. Auch weil ich selbst Warschauerin bin. Ich erinnere mich sehr gut, als ich mit meinem Großvater, der auch im Warschauer Aufstand war, um 17 Uhr an einem 1. August in Warschau war. Und das war ein unglaublicher Eindruck, weil die Menschen innehalten, stillstehen, Busse und Bahnen, Straßenbahnen unterbrechen ihren Lauf, Autos bleiben stehen, die Menschen steigen aus und eine Stadt, die sonst so geschäftig ist, steht auf einmal inne und gedenkt ihrer Toten.
Wie präsent ist die Erinnerung an diesen Aufstand im heutigen Polen? Also Sie reden ja jetzt auch von der Vergangenheit. Sie sind Anfang 40, das war in Ihrer Kindheit. Wie ist das heute, gerade auch in der jüngeren Generation?
Es hat, glaube ich, immer noch eine sehr große Bedeutung. Es ist ein Teil eines Bezugspunktes für die nationale Identität, immer noch. Aber die Themen verschieben sich ein bisschen. Gerade ist ein Buch erschienen über die Zivilbevölkerung während des Warschauer Aufstands. Das war ja die Gruppe, die sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also 180.000 Zivilisten ungefähr, vielleicht auch mehr, sind während des Aufstands umgekommen. Das heißt, deren Erlebnisse, nicht nur wie sie Barrikaden bauten, nicht nur wie sie Aufständische unterstützen, aber wie kamen sie an Wasser, wie haben Mütter ihre Kinder versorgt, wie kamen sie ans Essen, was ist dann passiert? Das wird ein Thema, das jetzt auch in Polen neu entdeckt wird und seit einigen Jahren auch die Rolle von Frauen während des Warschauer Aufstands.
Diese sogenannte Heimatarmee, das waren bewaffnete Untergrundkämpfer. Wurde ihr Aufstand im kommunistischen Polen denn auch kritisch gesehen? Also die Solidarność-Bewegung zum Beispiel setzte ja entschieden auf Gewaltlosigkeit.
Ja, dieser Aufstand wurde verschwiegen während der Volksrepublik, denn wie Adam Michnik vor vielen Jahren schon schrieb, es war ein Aufstand, der militärisch gegen die Deutschen gerichtet war, politisch gegen die Sowjetunion, denn die Heimatarmee hatte das Ziel, die Stadt zu befreien und einige Tage lang zu halten, um dann die vorrückende sowjetische Armee als Hausherren zu empfangen. Also es sollte ein unabhängiges Polen sein, eine freie Hauptstadt. Und emotional hatte es die Bedeutung, die Gesellschaft zusammenzuhalten in einem Akt, dass man keine Fremdherrschaft will. Das heißt, in der Volksrepublik wurde der Aufstand verfemt. Er existierte zwar in den Familiengedächtnissen, zum Teil auch in der Kultur, in Literatur, in Filmen, aber offiziell wurde nicht gedacht. Das erste Denkmal wurde erst 1983 ein kleines Denkmal für den kleinen Aufständischen und dann wurde an einem Denkmal gebaut, das erst aber nach 1989 eingeweiht wurde.
Ja. In der deutschen Erinnerungskultur, die ja allgemein weltweit gelobt wird, sind polnische Kriegsereignisse wie der Aufstand im Warschauer Ghetto und der Warschauer Aufstand nicht sehr präsent. Woran liegt das? Und sehen Sie, auch wenn das jetzt 80 Jahre gedauert hat, Verbesserungen auf diesem Weg?
Es ist schon eine eklatante Diskrepanz zwischen der Art, wie in Polen gedacht wird und wie in Deutschland ja, vielleicht nicht oder wenig gedacht wird. Und welches Unwissen auch darüber herrscht. Sie hatten das eingangs erwähnt, der Warschauer Aufstand im Ghetto 43 und der Warschauer Aufstand 44 werden regelmäßig verwechselt. Es waren zwei ganz unterschiedliche Aufstände. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Ich wurde mehrmals gefragt, was hat eigentlich der Warschauer Aufstand mit deutscher Geschichte zu tun? Also dieses Bewusstsein für die Täterschaft, für die Verantwortung auch für den Warschauer Aufstand von deutscher Seite hat lange noch zu wünschen übrig gelassen. Ich meine, dass es sich langsam ändert. Das war ein sehr wichtiges Zeichen, dass der Bundespräsident in Warschau war am 1. August und diese Worte gefunden hat, der Bitte um Vergebung. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Und in diesem Jahr, zum 80. Jahrestag, war schon sehr viel anders. Es gab eine große Berichterstattung. Es gab dieses Gedenken vor dem Berliner Rathaus. Und es wird auch dieses Jahr eine Reihe geben, die heißt Hashtag 63 Tage, in der es im Berliner Raum 63 Tage lang Veranstaltungen zum Warschauer Aufstand geben wird.
Weil dieser Aufstand 63 Tage dauerte. In der Vergangenheit wurde der Jahrestag in Polen auch politisch vereinnahmt mit Reparationszahlungsforderungen an Deutschland, vor allem unter der PiS-Regierung. Wie ist das in diesem Jahr?
Ich habe gelesen, dass Steinmeiers Rede unterbrochen wurde von Zwischenrufen nach Reparationen. Ich glaube, dass die beiden Regierungen seit den Konsultationen am 2. Juli auf einem guten Weg sind, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch über die Vergangenheit, auch über die Bedeutung von Politik und diese humanitäre Geste von Deutschland aus noch Überlebenden Zahlungen zukommen zu lassen, ist etwas, das sehr wichtig ist, auch für die Polen sehr wichtig ist und als bedeutend wahrgenommen wird Und ich denke, das ist der Weg einer guten Zusammenarbeit.
Das ist ja auch der Punkt, ne, bei diesem 80. Jahrestag jetzt, dass es einfach nur noch ganz wenig Zeitzeugen gibt und man jedes Mal sagt, vielleicht ist es das letzte Mal, dass die noch dabei sein können.
Ja, das ist so in der Geschichte, die sich immer weiter entfernt. Wir gedenken und wir Historikerinnen und Historiker überlegen seit langer Zeit, was machen wir damit, wenn wir nur noch wenige, immer weniger Zeitzeugen haben und irgendwann niemanden mehr, der uns direkt über seine Erfahrungen erzählen kann.
Bleibt Literatur, zum Beispiel Gedichte, die in Berlin plakatiert werden? Erzählen Sie darüber noch was?
Anna Świerczyńska war eine Sanitäterin im Warschauer Aufstand und hat viele Jahre später über diesen Aufstand geschrieben. Ich finde diese Gedichte in ihrer Einfachheit unglaublich berührend und eingängig. Und sie erzählt auch aus der Perspektive einer Frau über den Aufstand. Und im Rahmen dieser 63 Tage werden wir zusammen mit dem Deutschen Polen-Institut im Berliner Raum diese Gedichte in der Neuübersetzung von Peter Oliver Löw plakatieren. Sie finden sie auch im Berliner Fenster. Das ist in der Berliner U-Bahn eine Plattform, wo man was sehen kann. Und ich glaube, das ist diese persönliche Erfahrung und Schreiben darüber, was vielleicht am meisten berührt.
Die Historikerin Agnieszka Wierzcholska über das Gedenken an den Warschauer Aufstand, der heute vor 80 Jahren begann. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Ich habe zu danken.
Würden Sie uns denn zum Schluss noch eines dieser Gedichte vorlesen?
Ja, Das Schöne stirbt ist ein Gedicht, das in den 70er Jahren erschienen ist. Anna Świerczyńska ist Zeitzeugin. Das Gedicht schrieb sie in Gedenken an Jan Świerczyński. Das Museum brennt. Wie Stroh brennt das Schöne, das von Generationen verehrte. Es ist kostbar, wie der Körper eines Menschen. Einer, der auf Erden nur lebt, um das Museum zu bewachen, konnte noch rechtzeitig herbeieilen. Falls er überlebt, wird er künftigen Generationen bezeugen, wie schön in den Flammen das Schöne starb.
Danke. Tobias Moretti und Corinna Harfuch haben gerade nicht das schlechteste Engagement. Sie spielen in Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug in der Sommerfrische, Open Air in Tirol. Zu Moretti hat Gregor Bloeb, der künstlerische Leiter der Tiroler Volksschauspiele in Telfs, einen direkten Draht. Der ist nämlich sein Bruder und spielt nun also die tragende Rolle der zentralen Produktion dieses Festivalsommers. Vor 33 Jahren stand Moretti zuletzt auf der Bühne in Telfs. Da ging seine Karriere los, führte zu den Bühnen von München bis Wien, dem Jedermann in Salzburg. Moretti machte Fernsehen und internationale Kinofilme. Jetzt also Kleists Dorfrichter Adam, der über einen zerbrochenen Krug ein Urteil fällen muss, obwohl er selbst der Täter ist. Mehr und mehr verstrickt er sich in Lügen, auch was den Verlust seiner Perücke angeht.
Ich sitze und lese gestern Abend ein Aktenstück.
Natürlich.
Und weil ich mir die Brille verlegt, duck ich so tief mich in den Streit, dass an der Kerze Flamme mir lichterloh mir die Perücke angeht.
Nein.
Ja, ich denke, Feuer fällt vom Himmel auf mein sündig Haupt. Und greif sie, will sie von mir werfen, doch ich noch das Nackenband gelöst. Brennt die schon wie Sodom und Gomorra, kaum dass ich mir die drei Haare noch rette.
Oh Gott.
Tobias Moretti und Corinna Harfuch in Heinrich von Kleists Der zerbrochene Krug. Für Fazit ist der Theaterkritiker Sven Ricklefs in Telfs. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Tobias Moretti in Telfs, das ist natürlich eine Heimkehr und ein Heimspiel. Was macht er in der Regie von Anna Bergmann aus dem strauchelnden Dorfrichter Adam?
Naja, das ist natürlich für Tobias Moretti, diesen Vollblutschauspieler, ein gefundenes Fressen, das er nicht anbrennen lassen kann. Und er ist tatsächlich dieser artige Rechtsbeuger in Richtergestalt. Er ist der alte weiße Mann, der sich an ein junges Mädchen herangemacht hat und es erpresst hat. Er ist dann gleichzeitig auch das winzige Menschlein, das Windige und zugleich ein böser Clown und natürlich auch der Teufel in Menschengestalt, den Kleist da entworfen hat. Kleist hat diesem Dorfrichter ja sehr symbolisch einen Klumpfuß verpasst. Und was Anna Bergmann wirklich mit Moretti ganz großartig macht, ist vor allem ganz zu Anfang und zuerst der erste Auftritt von Moretti. Das Ganze, Sie haben es gesagt, spielt ja in Telfs unter freiem Himmel auf einem Innenhofplatz. Und auf diesem Platz prescht Moretti am Anfang mit einem riesigen Containerlader. Und dazu noch zu Mozarts Dies Irae, also zum jüngsten Gericht, auf diesen Platz, auf die Bühne. Und Moretti windet sich dann völlig derangiert. Es ist ja gerade die Tat passiert und sein Fenstersturz, windet sich dann aus diesem Cockpit. Und ich habe wirklich gedacht, mehr PS und Machotum war nie auf einer Kleistbühne. Und diesen Container benutzt dann Anna Bergmann, der ist aufklappbar, dann als Bühne, als schäbigen Gerichtssaal für das Weiberspiel.
Corinna Harfuch hat mich ehrlich gesagt dann doch auch mehr noch überrascht, dass die dabei ist. Was verschlägt sie ins Sommertheater in Tirol?
Ich nehme mal an, dass es ihre Verbindung zu der Regisseurin Anna Bergmann ist, die sie dazu gebracht hat. Die beiden haben vor kurzem Ingmar Bergmanns Persona auf die Bühne gebracht und wurden damit auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Ich denke, sowas verbindet sicherlich. Und Anna Bergmann hat der Harfuch auch eine sehr eigenwillige Rollenherausforderung angeboten. Es ist also nicht die Muttergestalt, die Harfuch spielt, sondern es ist der Gerichtsrat Walter, der zumindest halbwegs Recht und Ordnung vertritt und Licht in dieses Dunkel des zerbrochenen Kuges bringen will. Zwar wird Corinna Harfuch dann als Gerichtsrätin angekündigt, trotzdem tritt sie, wie ich finde, ziemlich männlich auf, im lila Hosenanzug und mit feschem Cowboy-Hut. Und die Harfuch spielt das wirklich sehr souverän, sodass man ihr sogar, wie ich finde, die Gottesgestalt, also im Bischofslila abnimmt, die Anna Bergmann hier bei Kleist herauslied. Gott, also der auf der Erde mal nachguckt, was der Teufel so treibt und der dabei etwas Ordnung schafft, zugleich aber auch dann Solidarität seinem Personal gegenüber zum Ausdruck bringt.
Anna Bergmann ist bekannt für ihren feministischen Ansatz. 2018 hat sie als Schauspieldirektorin in Karlsruhe erstmal ausschließlich Frauen inszenieren lassen. Den feministischen Blick, hat sie den auch mit nach Tirol genommen?
Das ist sicherlich ein feministischer Blick, was allerdings bei Kleists zerbrochenem Krug auch sehr nahe liegt. Das ist gleichsam, könnte man sagen, das biblische MeToo, was hier erzählt wird. Also der mächtige alte weiße Mann, der Richter Adam, der das junge Mädchen Evchen gefügig machen will, indem er ihr vorliegt, ihr Bräutigam sei nach Batavia eingezogen und damit für immer verloren. Nur er könne das wieder rückgängig machen. Und die Beichte des Mädchens, wie alles tatsächlich war, hat Anna Bergmann sehr ausgestellt, der Aufführung also gleichsam vorangestellt. Und überhaupt gibt sie dieser Evchen-Figur in Gestalt von Annalena Hochgruber einen, wie ich finde, ganz besonderen Platz ein. Die darf immer mal wieder in aufbrausenden Popsongs ihre Girls Power herausposaunen, hoch oben, dann über dem Gerichtssaal. Oder sie darf auch mal schon den Revolver gegenüber ihrem Peiniger Adam zücken. Das ist sicherlich ein feministischer Ansatz.
Bei den Tiroler Volksschauspielen wird gern das Klischee bemüht des Sommertheaters für Sommerfrischler. Das klingt jetzt so leicht und luftig. Also viel Schauwert hat das anscheinend, aber es hat ja auch Tiefgang, ne?
Ich hatte zum einen das Gefühl, Sommerfrischler, also es war eher die Stadtgesellschaft von Telfs, die heute Abend bei der Premiere war. Die Sommerfrischler kommen vielleicht noch. Das ist sicherlich mehr als Promi-Sommertheater, gerade weil Anna Bergmann diesem Werk ohne Rücksicht auch wirklich eine sehr derbe Komik abgewonnen hat. Es ist ja nicht subtile Psychologie bei Kleist, das war es auch nie in keinem seiner Stücke. Also es ist viel Geste, die alles verrät, viel Fratze, die die Wahrheit zeigt. Und das hat sie mit ihrem Ensemble ganz toll herausgearbeitet. Das heißt, zum einen ist es wirklich ein Freiluftspektakel und zum anderen ist es wirklich eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit Kleist, ja, ebenso subtil wie grob gezimmerter Komödie Der zerbrochene Krug.
Tobias Moretti und Corinna Harfuch bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs für Fazit, rezensiert von Sven Rickliffs. Danke dafür.
Gerne.
Nachgeschoben noch diese Nachricht: Corinna Harfuch wird beim Fünf-Seen-Filmfestival in Starnberg demnächst mit dem Hannelore-Elsner-Preis ausgezeichnet. Ich bin mit Knautschke und Bulette aufgewachsen. Jedenfalls gehörten die beiden Nilpferde zu meinen Lieblingstieren im Westberliner Zoo, neben dem Schimpansenfelsen, dem Robbenplanschen und den trompetenden Elefanten. Heute feierte der Zoologische Garten seinen 180. Geburtstag und zu Besuch kamen 4 ehemalige Berliner Bürgermeister, die Herren Diebken, Momper, Wowereit und Müller. Aber was macht einen guten Zoo eigentlich aus? Zumal Berlin ja auch noch den großen Tierpark in Friedrichsfelde aufzubieten hat. Darüber möchte ich mit Natascha Meuser sprechen, Architektin und Direktorin des Instituts für Zooarchitektur an der Hochschule Anhalt in Dessau. Guten Abend, Frau Meuser.
Einen schönen guten Abend.
Sie kennen ja viele Zoos auf der Welt, haben ein umfangreiches Überblickswerk über aktuelle Trends im Bau von Zoos und Aquarien herausgegeben. Und ich weiß, dass der Zoologische Garten aber Ihr Lieblingszoo ist neben dem Tierpark Berlin. Warum? Was macht ihn heute, 180 Jahre nach seiner Gründung, noch so besonders?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es liegt an seiner Kultiviertheit. Aber es gibt sicherlich auch noch weitere Punkte, also die mich als Architektin besonders interessieren. Das ist zum einen die innerstädtische zentrale Lage. Also es gibt wenige Zoos, die so zentral liegen wie der Berliner Zoo. Es gibt natürlich besondere Ikonen wie dieses Elefantentor, was für jeden Instagram-Fan oder Touristen in Berlin wichtig ist. Also dieses Elefantentor beispielsweise ist ein Marketing-Highlight für die ganze Stadt Berlin. Es gibt Postkarten und alles Mögliche. Also die Stadt wirbt mit ihrem Zoo. Und also ich muss auch wirklich sagen, dass es sehr gepflegte Parkanlagen sind, wie Sie gerade schon sagten. War ich in vielen Zoos und ich würde schon sagen, dass der Berliner Zoo eine der gepflegtesten Anlagen hat. Und zwar nicht nur weltweit, sondern auch für Berlin.
Was gehört denn zur guten Zoo-Architektur und was setzt der Berliner Zoo davon um?
Also es gehört auf jeden Fall eine professionelle Führung dazu und die leistet der derzeitige Direktor bestens. Er hat viel Erfahrung mitgebracht und kuratiert seinen Zoo sehr gut und wie ich gerade schon sagte, es spielt auch die Baukultur eine große Rolle und der Denkmalschutz. Und ich glaube, das zeichnet den Berliner Zoo wirklich aus, dass nicht nur abgerissen wird, sondern dass der Berliner Zoo auch versucht, historische Gebäude zu bewahren und den Zoo gleichzeitig in die Zukunft zu bringen und weiterzubauen.
Alles, was Sie jetzt genannt haben, bezieht sich ja auf den Menschen und nicht auf die Tiere, die da leben. Also das würde mich eigentlich interessieren. Was ist für die eine gute Architektur?
Also beides. Wir bauen ja für Menschen und Tiere im Zoo. Das ist die einzige Bauaufgabe für uns Architekten, wo man sagt, man baut nicht nur nach den Bedürfnissen des Menschen, sondern man versucht, die Bedürfnisse der Tiere und die Bedürfnisse der Besucher zusammenzubringen. Das ist eine sehr spezielle Bauaufgabe.
Ja, und was brauchen die Tiere?
Ist zu lösen gilt.
Ja.
In erster Linie natürlich eine möglichst naturnahe Umgebung. Und wenn Sie von Umgebung sprechen, sprechen wir immer von einer künstlichen Umgebung. Das heißt, wir Architekten, wir bauen eine künstliche Landschaft für Tiere und versuchen, möglichst naturnah an deren Bedürfnisse heranzukommen. Das ist natürlich nur im begrenzten Maßstab möglich. Und vielleicht bei kleineren Tieren einfacher als bei Elefanten beispielsweise.
Nun sind ja die beiden Zoos in Ost und West sehr unterschiedlich. Im Tierpark Friedrichsfelde ist das alles sehr viel weitläufiger, sehr viel größer. Da sind die Tiere dann manchmal auch ganz weit weg von den Besucherinnen und Besuchern. Und trotzdem ist das ja, hat das ja auch einen Reiz und man denkt, vielleicht leben die Tiere da freier.
Klar. Also in dem Moment, wo wir Menschen keine Grenzen sehen und das Tier praktisch in so einer weiten Landschaft, wie wir es im ehemaligen Ostberliner Zoo beobachten können, dann haben wir natürlich auch ein weniger beklemmtes Gefühl. Aber letztendlich handelt es sich immer um einen Gefängnisbau oder um ein eingesperrtes Tier in einer Theaterkulisse. Also da dürfen wir uns nichts vormachen. Und wenn wir von Bauen sprechen, sprechen wir immer von Architektur und auch von Baukultur.
Der Zoologische Garten ist der älteste Zoo Deutschlands. Was war denn vor 180 Jahren das wirklich Revolutionäre? Also was war auch das Motiv, einen Zoo zu schaffen?
Also wir sprechen immer von wissenschaftlich geführten Zoos. Das heißt, nach Paris sprechen wir davon, dass Zoos nicht nur für eine bestimmte Elite geschaffen worden ist, sondern auch für das Bürgertum. Und die ersten Zoos, also wenn wir sprechen von Paris 1793, London 1828, Amsterdam, Antwerpen und so weiter, das waren relativ kleine Zoos, die sich so zwischen 10 und 17, 18 Hektar von der Größe her entwickelt haben. Und dann kam plötzlich Berlin 1844 mit satten 35 Hektar. Und das ist natürlich auch inzwischen vergrößert worden. Das war fast das Doppelte und Dreifache von der ursprünglichen Größe von anderen vergleichbaren Zoos. Also die haben da schon was vorgelegt. Und auch anhand der Architekturstile. Ich würde sagen, dass der Berliner Zoo wahrscheinlich die größte Ansammlung von kurioser und exotischer Architekturstile beherbergt hat. Und zwar nicht nur in den historischen Anlagen, die während des Krieges zerstört wurden, sondern auch bis heute. Also die trauen sich schon was. Auch wenn sie moderne Großbauten planen, ist der Berliner Zoo immer sehr experimentierfreudig.
An was denken Sie da? Kurioses?
Naja, es handelt sich immer um Architekturstile, die so eine Art Schmelztiegel internationaler Baukultur und Architektur darstellen. So war es ja schon immer. Also fangen wir mal bei dem Elefantentor an mit seinen geschwungenen Pagodendächern und als diese rote Holzkonstruktion und grün lasierte Ziegel. Mit solchen Bauten greifen sie natürlich Architekturstile auf aus anderen Ländern und versuchen so eine Internationalität herzustellen, die auch den Herkunftsländern der Tieren entspricht.
Ist der Zoologische Garten denn mit der Zeit gegangen über die 180 Jahre? Also hat er sich weiterentwickelt? Ist er in der Gegenwart angekommen?
Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Also eine Revolution stellte sicherlich die gitterlosen Bauten von Hagenbeck dar. Also der erste Zoodirektor, der gesagt hat, wir wollen keine Zäune mehr sehen und keine Käfige. Wir gestalten einen Landschaftszoo, eine hintereinander drapierte Landschaftsarchitektur, die die Grenzen eben verschwimmen lässt. Und viel Neues gibt es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich im Zoo. Es spielen natürlich hygienische Entwicklungen eine Rolle, natürlich mehr Kenntnisse über das Tier selbst und über die Bewegungsbedürfnisse und Vergesellschaftung der Tiere. Aber am Gehege selbst hat sich nur die Größe ein bisschen verändert. Ich gebe es ganz ehrlich zu, innerhalb von 100 Jahren hat sich jetzt nicht so viel verändert. Mhm.
Berlins Kultursenator Joe Cialo, der hat heute beim Besuch der ehemaligen Bürgermeister im Zoo gelobt, dass die Schattenseiten des Zoologischen Gartens aufgearbeitet wurden, etwa die Völker schauen. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend geschehen?
Nein, sicherlich nicht. Also die Aufarbeitung dieser etwas düsteren Geschichte des Zoos, die findet momentan statt. Auch, weil der Zoo immer mehr in den Fokus des Denkmalschutzes rückt und auch Weltkulturerbe werden will. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist der Zoo mit solchen Themen umgegangen? Das wird gerade aktuell diskutiert. Es ist sicherlich noch nicht aufgearbeitet.
Ja, und wir leben heute eben mit anderen Themen. Tierschutz, Klimaschutz, Artensterben, mit all diesen Problemen. Vor welchen Herausforderungen stellt das einen Zoo wie den Zoologischen Garten in Berlin?
Also ich denke, alle Zoos, nicht nur der Berliner Zoo, sind ganz wichtige Botschafter. Und zwar müssen sie ihre Besucher einfach auf die extreme Zerbrechlichkeit unseres angeschlagenen Gesamtzustands unseres Planeten aufmerksam machen. Das ist, glaube ich, die primäre Aufgabe. Und das kann man nicht durch Eventarchitektur machen, sondern da muss viel Wissensvermittlung geschehen, Aufklärung, wie Sie gerade sagten. Und vor allem eine junge Generation muss ganz neu an dieses Thema herangeführt werden. Und der Zoo muss abrücken von dieser Eventkultur. Da ist er leider in die Nische gerutscht, die er nicht verdient.
Sondern?
Er muss näher zum Museum rücken, meiner Meinung nach. Also um eine neue Generation von Aufklärung zu schaffen, was ökologische Themen anbelangt. Ja, also wir wollen nicht in amerikanischen Zoos, werden sie von einer Fressbude zur nächsten gelotst und zwischendrin sehen sie ein Tier. Da geht es wirklich, das ist ein Unternehmen und das muss Umsätze schaffen. Und es geht, glaube ich, weniger um den Besucher, der zum Schluss aus dem Zoo herausgeht und sagt, ich habe jetzt wirklich was fürs Leben gelernt und ich werde was ändern.
180 Jahre Zoologischer Garten in Berlin. Das haben wir hier ein bisschen gefeiert mit Natascha Meuser, Direktorin des Instituts für Zooarchitektur an der Hochschule Anhalt in Dessau. Frau Meuser, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Zu den Freigelassenen des Gefangenenaustauschs zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Ländern gehört auch der US-Reporter Evan Gershkovich. Dieser war in Russland kürzlich zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Gershkovich, der für das Wall Street Journal arbeitet, war vor gut einem Jahr in Jekaterinburg festgenommen worden. Die Staatsanwälte warfen ihm vor, für den US-Geheimdienst CIA zu arbeiten und geheime Informationen über einen Panzerhersteller im Ural gesammelt zu haben. Gershkovich wies ebenso wie die US-Regierung und sein Arbeitgeber alle Anschuldigungen zurück. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigte sich erleichtert, dass auch mehrere Kreml-Kritiker freikommen. Sie warnt aber, die russische Regierung könnte sich so zu weiteren politischen Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen ermutigt fühlen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, hieß es in einer Stellungnahme. Buchhandlungen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum kulturellen Leben vor Ort, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Daher zeichnet sie mit dem Deutschen Buchhandlungspreis Buchhandlungen aus, die sich in besonderem Maße um die gesellschaftliche Bedeutung des Kulturguts Buch sowie um das kulturelle Leben am Ort verdient gemacht haben oder ein besonders vielfältiges oder auch spezielles Buchsortiment anbieten. Heute wurden die Gewinner vorgestellt, für die es insgesamt 1 Million Euro gibt. Aus 442 Bewerbungen hat eine unabhängige Jury 108 Buchhandlungen aus allen 16 Bundesländern ausgewählt. Zwei Podcasts der Deutschlandfunkprogramme gehören zu den Finalisten beim Deutschen Radiopreis 2024. Die Nominierungskommission wählte die erste Folge der Deutschlandfunk-Kulturproduktion Polaks Schlagertalk für das Rennen um den Titel Bestes Interview aus. Tatort Kunst vom Deutschlandfunk wurde in der Kategorie Beste Reportage nominiert. Der Deutsche Radiopreis wird in diesem Jahr in insgesamt 10 Kategorien vergeben. Bei der Verleihung am 5. September in Hamburg soll vor allem der Nachwuchs im Mittelpunkt stehen. Die einen sammeln Schallplatten oder Spielkarten. Günter Hett aus Bergisch Gladbach sammelt Blasinstrumente. Nun hat er mit 82 Jahren einen Abnehmer für Hörner, Tuben und Oboen gefunden. Das teilte das Bachhaus Eisenach in Thüringen mit, das 450 Raritäten übernehmen will. Es handelt sich um die wahrscheinlich größte private Instrumentensammlung in Deutschland, erklärte das Museum heute kurz vor dem Abtransport der Instrumente von Nordrhein-Westfalen nach Eisenach. Das Bachhaus übernimmt demnach die wertvollsten Stücke der Sammlung. Den finanziellen Aufwand bezifferte das Museum auf rund 150.000 Euro. Bund und Freistaat Thüringen steuern den Angaben zufolge gemeinsam 130.200 Euro hinzu.
In Schleswig-Holstein wird dieser Tage wieder hart gerockt. Beim 33. Wacken Open Air 85.000 Metal-Fans haben sich in dem kleinen Dorf versammelt und feiern, einige schon seit Sonntag. Das erste Highlight gab es gestern Abend mit In Extremo. Heute Abend stehen die Scorpions auf einer der beiden Hauptbühnen. Das Konzert in Wacken läuft noch. Scorpions und Heavy Metal, passt das eigentlich zusammen? Auf keinen Fall, sagen die einen.
Es ist mir nicht Metal genug. Es ist irgendwie zu soft, zu weich, muss irgendwie härter sein. Irgendwie erwarte ich bei einem Metal-Festival am Abend auch Metal und nicht Rock. Arman Amarth, glaube ich, passt eher. Ein cooler Ersatz wären, Parkway Drive wären cool gewesen. Oder was war es vorher, Ollie Sykes? Bring Me The Horizon, das wäre cool gewesen. Das würde eher passen.
Andere finden, dass die Scorpions super nach Wacken passen.
Die Scorpions ist eine deutsche Musikgeschichte. Die haben den Hardrock hier in Deutschland mit erfunden. Ja, blenden wir mal die Zeit zwischen 84 und jetzt ein bisschen aus, haben sie trotzdem ja was geleistet. Die Love at First Sting, um die geht es ja heute auch. Es ist ja die 40 Jahre Love at First Sting Tour, hat ja Geschichte geschrieben in der Rockwelt. Das dazugehörige Live-Album Worldwide Live ist eines der besten Live-Album der Musikgeschichte in dieser Szene. Und natürlich passen die nach Wacken, die gehören hierher.
Schalten wir also nach Wacken zu unserem Reporter Jörn Schaar. Hallo, guten Abend.
Moin.
Wie sieht's denn aus vor der Bühne? Wie sind die Scorpions?
Es war erstmal proppenvoll. Also jeder Versuch, irgendwie auch eine Stunde vor dem Konzert noch halbwegs nach vorne zu kommen, war komplett zum Scheitern verurteilt. Ich stand also relativ weit hinten. Da muss man sagen, hat es ein bisschen gedauert, bis der Funke übergesprungen ist. Klaus Meine wirkt auch angestrengt, bisschen wackelig auf den Beinen. Die 76 Jahre merkt man ihm an, sagte eine Frau, die neben mir stand, kurz bevor sie gegangen ist. Also das hat eine Weile gedauert. Dann trotzdem aber Gänsehautmomente bei Wind of Change, bei Still Loving You. Und das Konzert läuft ja auch noch knapp 20 Minuten. Also hier ist die Stimmung eigentlich ganz gut.
Bisschen was hören wir im Hintergrund. Im letzten Jahr ist das Festival ja für viele Fans ins Wasser gefallen. Es schüttete, die Flächen waren extrem schlammig. 20.000 Fans konnten gar nicht anreisen. Dieses Jahr ist das Wetter besser. Sind die Fans dem Festival treu geblieben?
Ja, natürlich. Also das ist aber auch etwas, das hier dazugehört. Schlamm ist einfach Teil des Festivals. Letztes Jahr war es tatsächlich sehr extrem. Da waren auch einige ziemlich verärgert, dass sie es nicht aufs Gelände geschafft haben. Die wurden aber entschädigt. Die haben die Ticketpreise erstattet bekommen. Und das Treubleiben, das schlägt sich ja dadurch nieder, dass dieses Festival dieses Jahr in Rekordzeit ausverkauft war. 85.000 Tickets in 4 Stunden. Wirklich im Handumdrehen alle ausverkauft. Und das, obwohl noch gar nicht feststand, was das komplette Line-up sein würde, was die Fans hier eigentlich erwarten können. Und dieses Jahr, eine Konsequenz aus dem Anreisechaos vom vergangenen Jahr, dass Fans 24 Stunden hier im Kreis geschickt wurden, im Stau standen, nicht auf die Plätze konnten, war jetzt, dass es ein neues Anreisekonzept gibt, dass die Leute sich also auf einen bestimmten Tag festlegen müssen, an dem sie kommen und dann über verschiedene Routen hierher geleitet werden, damit sich dieser Stau eben gar nicht erst bilden kann. Und das hat fantastisch funktioniert, sagen die Veranstalter. Alle haben mitgemacht, haben sich dran gehalten, auch diese Vereinbarung übernommen. Und so waren einige Fans regelrecht überfordert davon, dass sie ganz ohne Stau hier auf die Campingflächen gekommen sind.
In den sozialen Netzwerken gibt es Gerüchte über einen Überraschungsauftritt von AC/DC in diesem Jahr. Ist da was dran?
ich glaube persönlich nicht. Das hängt einfach am Tourplan von AC/DC. Die haben am Eröffnungstag des Wacken Open Air am 31.07. in Hannover ein Konzert gespielt und spielen jetzt am Sonntag, wenn Wacken endet, noch einen Zusatztermin. Dazwischen sind also 3 Tage Luft und so weit ist Hannover von Wacken gar nicht weg. Deswegen haben einige gemutmaßt, da könnte ja vielleicht was gehen. Ich glaube, wie gesagt, persönlich nicht daran, auch weil solche großen Namen hier sehr, sehr selten sind. Holger Hübner hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass man sich eine Band wie AC/DC oder auch Metallica eigentlich gar nicht leisten kann. Da haben die hier gar nicht den Etat für. Vor ungefähr 11 Jahren sind Rammstein hier aufgetreten. Die hätten die sich eigentlich auch nicht leisten können. Die wollten aber unbedingt hier spielen. Rammstein sind denen also mit den Honoraren sehr stark entgegengekommen und dann ging's. Ich glaube persönlich nicht, dass AC/DC das auch machen wird. Dafür läuft deren Tour geradezu gut. Ich glaube, die werden sich einfach schön im Spa-Bereich ihres Hotels aufhalten.
Und wie sieht das Line-up jetzt für die kommenden Tage aus? Worauf freuen sich die Fans?
Hier kommen noch tatsächlich auch einige große Namen. Amon Amarth werden noch spielen, Korn werden erwartet. Ich habe noch, jetzt kann ich meine Notizen gerade nicht lesen, es kommen noch eine ganze Menge Bands zustande. Behemoth, John Uli Roth werden dabei sein und auch Avantasia spielen hier nochmal ein Konzert. Also das wird bis Samstagabend, in der Nacht zu Sonntag, wird das hier noch richtig groß werden.
Jörn Schaar live aus Wacken, wo zur Stunde noch die Scorpions spielen. Ich wünsche noch einen lauten Abend. Danke.
Danke.
Gerade waren wir noch in Wacken. Jetzt müssen wir uns schnell umziehen, denn es geht nach New York mit unserer Sommerserie über besondere Einrichtungen.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen. Und inzwischen ist der Look eines Geschäfts bereits wie ein Logo.
Legendäre Interieur.
Tiffany, der Name steht für eine Welt voller Luxus und Schönheit, Sehnsucht und Verführung. Machen wir uns also auf zur Fifth Avenue in New York. Auf 10 Stockwerken blinken Colliers, Diamanten und Verlobungsringe um die Wette. Ein Konsumtempel, der es in die Weltliteratur und die Filmgeschichte geschafft hat.
If I could find a real life place like Tiffany's, then I'd buy some furniture and give the cat a name.
Tiffany's? You mean the jewelry store?
Unvergessen Audrey Hepburn in der Rolle des New Yorker Partygirls Holly Golightly. Der Filmklassiker aus dem Jahr 1961 nach dem gleichnamigen Roman von Truman Capote machte Tiffany an der Fifth Avenue in Manhattan weltberühmt. Mit Kaffee und Croissant in der Hand schaut Audrey Hepburn sehnsüchtig in das Schaufenster des Schmuckgeschäfts. So turbulent und traurig das Leben der jungen Holly Golightly auch sein mag, bei Tiffany's empfindet sie Geborgenheit und Glück.
Moon River,
Sehnsucht und Traurigkeit vermittelt Audrey Hepburn auch im Filmsong Moon River, für den der Komponist Henry Mancini einen Oscar bekam. Wer heute Tiffany's Edelgeschäft an der Fifth Avenue besucht, kommt an Audrey Hepburn kaum vorbei. Im fünften Stockwerk gibt es, etwas abseits der Schmuckvitrinen, eine fast schon kapellenartige Gedenkstätte. Im Mittelpunkt überlebensgroße Fotos von Audrey Hepburn, Filmausschnitte aus Frühstück bei Tiffany's und natürlich ihr schwarzes Kleid. Vor einem Jahr wurde eine aufwendige Renovierung des Flagship-Stores von Tiffany abgeschlossen. Es war die erste umfangreiche Sanierung, seit das Geschäft 1940 an der Fifth Avenue in der Nähe des Central Parks eröffnet wurde. Die Atlas-Statue über dem Eingang, die eine der ersten öffentlichen Uhren in New York trägt, ist jedoch schon älter. Firmengründer Charles Louis Tiffany enthüllte sie 1853 über dem Haupteingang seines damaligen Geschäfts am Broadway. Gleich im Erdgeschoss kann man hinter besonders gesichertem Panzerglas das wertvollste Schmuckstück bewundern, den gelben Diamanten, den Charles Tiffany 1877 aus Afrika kaufte und zu einem der schönsten Diamanten der Welt schleifen ließ. 10 Jahre später erwarb der Firmengründer die französischen Kronjuwelen und ließ sie zu Schmuckkreationen verarbeiten, die er dann an Amerikas High Society verkaufte. Das war die Geschäftsidee, mit der Tiffany im 19. Jahrhundert Erfolg hatte. Er importierte Edelsteine und Schmuck europäischer Aristokraten, um sie an wohlhabende Amerikaner zu verkaufen. 1845 veröffentlichte Charles Tiffany den ersten Versandkatalog für Luxusgüter. Die Titelseite war schon damals türkisblau, ein Farbton, den er bereits 1837 urheberrechtlich schützen ließ, wie der Verkäufer bei Tiffany berichtet. Die Mitarbeiter bei Tiffany in der Fifth Avenue verstehen sich nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Markenbotschafter, die den Besuchern die Firmengeschichte nahebringen. Tiffany gehört heute zum Luxusgüterkonzern LVMH des Franzosen Bernard Arnault, einem der reichsten Männer der Welt. Arnault kaufte Tiffany vor 3 Jahren für umgerechnet 13 Milliarden Euro. Die Renovierung des Flagship-Stores in der Fifth Avenue sollte auch dazu beitragen, das etwas angestaubte Image von Tiffany zu verjüngen. Besonders beliebt bei Kunden und Touristen das Blue Box Café im 6. Stock. An der Decke hängen hunderte türkisblaue Tiffany-Schmuckschachteln. Wer will, kann sich hier ein Frühstück bei Tiffany's bestellen. Für $65 gibt es ein Croissant, ein Madeleine, Rührei mit Kaviar und ein Glass of Golightly, einen frisch gepressten Saft aus Orangen, Möhren, Ananas, Mango und Ingwer. Wegen des starken Andrangs muss man allerdings möglichst 30 Tage im Voraus reservieren, sagt die Dame am Eingang. Oder, wenn man etwas Zeit mitbringe, könne man sich auch in der 57. Straße in eine Schlange stellen, um ohne Reservierung einen der Plätze an der Bar zu erhaschen. Und was würde sie besonders empfehlen?
I would say the tea. That's what people come for, the tea time.
Unseren Tee und die kleinen Sandwich-Häppchen zur Tea Time. Ich persönlich bin auch ein Fan der Jakobsmuschel.
Ruhiger geht es in der 7. Etage zu. Hier kann man Goldschmieden bei der Arbeit zuschauen. Preisschilder sucht man bei Tiffany's vergeblich. Manche Auftragsarbeiten kosten mehrere hunderttausend Dollar. Es gibt jedoch auch erschwingliche Massenanfertigungen wie die silbernen Herzanhänger. Tiffany, das war immer der Versuch, Kunst und Kommerz, Exklusivität und Popularität zu verbinden. Das ist bei Tiffany's an der Fifth Avenue spürbar. Betuchte Kunden auf der Suche nach einem exquisiten Schmuckstück, aber auch Besucher aus aller Welt, die neugierig sind auf einen legendären Ort.
Martin Ganselmeier zu Besuch bei Tiffany in New York, einem Laden mit legendärem Interieur. Morgen geht's dann nach Wien ins Café Zentral. Wie schön, dass wir die Kulturpresseschau haben und schon jetzt von Ulrike Timm erfahren, was morgen wichtig ist in den gedruckten Feuilletons.
Beim Schreiben schöpft man nur aus einem, der eigenen Erfahrung, sagte der Schriftsteller James Baldwin einmal. Seine prägenden Erfahrungen, er war schwarz und er war schwul. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen heute den amerikanischen Schriftsteller James Baldwin eher aus identitätspolitischen Gründen lesen als aus literarischen Motiven, schreibt die Welt und findet das schade. Denn so werde man dem brillanten Stilisten doch gar nicht gerecht. Aber bei aller Liebe zur Stilistik, die Lage, in der der junge James Baldwin sich befand, arm, schwarz, schwul, mit einem ihm ein Leben lang unbekannten Vater und einem verhassten Stiefvater, diese Lage war dann eben doch der Ausgangspunkt für sein Denken wie seine Literatur und für sein gegen alle Widerstände gefasstes Selbstbewusstsein. Niemand hat mich gebeten, Schriftsteller zu werden. Ich habe es mir ausgesucht. So zitiert ihn die Frankfurter Allgemeine. Baldwin sei heute eine Galionsfigur des emanzipatorischen Denkens, so Andreas Platthaus in der FAZ unter der Überschrift Fremdsein als Furor. Und er beschreibt eine der Grundüberzeugungen des 1987 verstorbenen Schriftstellers so. Ob irgendwann tatsächlich ein schwarzer amerikanischer Präsident werde, sei unwichtig. Entscheidend sei, dass sich alle Schwarzen im Land bewusst seien, dass jemand von ihnen Präsident werden kann. Es ging Baldwin um die Selbstverständlichkeit eines gesellschaftlichen Neben- und Miteinanders, das keine Hautfarbe mehr das Gefühl eines Makels vermittelt. Inzwischen hatten die USA einen schwarzen Präsidenten und wahrscheinlich bekommen sie eine Präsidentschaftskandidatin mit dunkler Haut, aber das Mit- bzw. Nebeneinander läuft auch viele Jahre nach Baldwins Tod beileibe nicht selbstverständlich und konfliktfrei. Zum 100. Geburtstag des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin sind die Feuilletons voll mit Würdigungen, inklusive einem ausführlichen Hinweis in der Süddeutschen Zeitung auf die lange Nacht in Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, die ihm gewidmet ist. Das freut uns natürlich. So seht mich, hört mich, erinnert euch an mich. Die Ukraine hat ein Video von Sportlern produziert, die gerne zu den Olympischen Spielen wollten, die aber im russischen Angriffskrieg ihr Leben verloren. In einem 75 Sekunden kurzen Videoclip, produziert vom Ministerium für Jugend und Sport der Ukraine, kommen sie jetzt mittels künstlicher Intelligenz zu Wort. Die Angehörigen waren in das Projekt einbezogen und mit dem virtuellen Nachleben ihrer Liebsten einverstanden. Dazu Michael Harnfeld in der Frankfurter Allgemeinen: Dass uns KI-Avatare junger Menschen entgegentreten, die vom Leid im Krieg erzählen, mag man makaber finden, gefährlich vielleicht, weil man mit KI auch täuschend echte Fakes hervorbringen kann. Doch in diesem Fall sind die Verhältnisse von Beginn an klar und das Schicksal der Menschen, von denen The Revived handelt, ist die traurige Wahrheit. Von dieser können die ohne künstliche Intelligenz entstandenen Traumbilder aus Paris nicht ablenken. Schnell noch ein Blick in die Taz, die sich den Olympischen Spielen aus anderer Perspektive widmet. Ist Olympia ein Schullandheim? Fragt Ulf Hannemann. Eine brasilianische Schwimmerin wurde heimgeschickt, weil sie sich unerlaubt verdünnisierte, um den Eiffelturm zu besuchen. Eine japanische Turnerin, weil sie geraucht und etwas getrunken hatte. Erwachsene Menschen gängeln, die doch im Licht einer Millionenöffentlichkeit im Wettkampf eigene Entscheidungen fällen sollten und müssten. Das ginge nun wirklich gar nicht, wettert die Taz und stellt dem das Motto »Leistung braucht Vertrauen« entgegen. Rausschmisse von Sportlern durch Funktionäre aber, das sei nicht State of the Menschenführung, Mobbing, militärisches Geschrei und Käfighaltung, überhaupt jede Form von freudloser Lustfeindlichkeit schade dem Resultat. Und ja, das gilt nicht nur für Olympia, oder?
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.